Wir haben eben gesungen, was bedeuten Gold und Silber? Schätze oder nicht? Gold und Silber als Schmuck, auch uns allen bekannt. Ich bin jetzt dabei, wieder einmal kapitelweise die Bibel durchzulesen. Bin im zweiten Buch Mose, neben dem Propheten Jesaja. Ich nehme nicht alles ein bisschen gemischt. Und da empfängt Mose von Gott den Auftrag, wie er die Stiftshütte gestalten soll. Gold und Silber, ist das so wertlos? In den Augen Gottes nicht. Es wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn ihr mal diese Kapitel lest aus dem zweiten Buch Mose, von 34, 35 an. Da wird nämlich beschrieben, wie Gott vorschreibt, wie die Stiftshütte gebaut wird. Der siebenarmige Leuchter aus purem Gold. Die Bundeslade mit Gold überzogen, total eingekleidet in Gold. Die Ringe, wo die Geräte, sprich die Bundeslade, die zwei Altäre, der Schaubrottisch, die getragen werden mit Stangen, die Stangen übergoldet. Die Ringe, wo diese Stangen durchgesteckt werden müssen, um die Gerätschaften zu tragen, reines Gold. Ja, Gott legt schon Wert darauf, dass sein Heiligtum etwas Glänzendes hat, etwas Reines hat. Denn er selbst ist der Reine und der Heilige. Als Mose das erste Mal von Gott auf den Berg gerufen wurde, war er 40 Tage auf dem Berg. Das Volk sagte, ach du liebe Zeit, 40 Tage ist Mose weg. Der kommt nicht wieder, wer weiß, was dem passiert ist. Wir wollen uns ein Bild machen, ein Bild, das vor uns hergeht. Und dieses Bild, das wir uns machen, ein Stierbild, das soll unser Gott sein. Dieses Bild aus Gold, in ganz anderer Weise benutzt, dieses Bild aus Gold, so sagten die Kinder Israel, ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und nachdem Mose von Gott alles empfangen hatte, was er auszurichten hatte am Gesetz, sagt Gott zu ihm, geh wieder hinab. Denn das Volk ist ungehorsam geworden. Es hat mich verraten, es hat mich aufgegeben. Und die meisten kennen die Geschichte, als Mose dann vom Berg kommt und sieht, wie das Volk um das goldene Kalb tanzt, um dieses Stierbild, da ist er voller Zorn. Voll ergrimmt. Und Mose bringt es fertig, die reine Gottesgabe, nämlich die zwei Gesetzestafeln in seinem Zorn einfach auf die Erde zu werfen und zu zerwerfen, kaputt zu machen. Was soll diesem Volk noch Gottes Wort? So ist er ergrimmt darüber. Und dann sagt Gott zu Mose, weißt du was? Dieses Volk ist unbelehrbar. Ich will das ganze Volk vernichten. Und mit dir, Mose, mit dir und deiner Familie will ich ein neues Volk machen. Und dieses Volk soll dann meinen Namen tragen und mir gehorsam sein. Was tut Mose? Oh, fein, jetzt bin ich aber gerühmt, jetzt werde ich aber... Nein. Mose redet mit Gott. Wenn du dieses Volk vernichtest, Herr, denk doch daran, was würden denn die Völker um uns herum sagen? Dieser Gott der Israeliten ist ein Versager. Er ist nicht in der Lage, dieses Volk zu führen. Und darum hat er es aus Ägypten herausgeführt in die Wüste, um es dort zu vernichten. Gott sei doch gnädig. Und Gott lässt sich von Mose erbitten. Und dann bekommt Mose den Auftrag, selber zwei steinerne Tafeln anzufertigen, die den von Gott erhaltenen gleich sind. Und er soll mit diesen Tafeln wieder auf den Berg gehen. Und dann steht es so im 2. Mose Kapitel 34. So hieb er denn, Mose, zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Soweit zunächst einmal. Mose wieder auf dem Berg und er hat Gott gebeten, dass er das Angesicht Gottes sehen dürfte. Gott sagt, das geht nicht. Kein Mensch kann leben, der das Angesicht Gottes sieht. Aber ich werde dir etwas zeigen, du darfst hinter mir hersehen. Gott steht neben Mose, spricht mit ihm und Mose bekommt dann die Verheißung, dass Gott sich ihm ganz groß und mächtig offenbaren wird. Und dann wird es so gesagt, dass Gott selber ausruft. Gott selber ruft aus: Jahwe, Jahwe, Gott, der barmherzig ist, gnädig und geduldig. Ich bin Jahwe, ich bin, ruft Gott aus. Ganz deutlich hört Mose es: Ich bin der Gott Israels. Ich bin der Gott, der gnädig und barmherzig ist. Ja, Mose, das hast du erlebt, erfahren, dass ich gnädig und barmherzig bin. Du hast es geschafft, dass ich meinen ursprünglichen Zorn überwunden habe, dass ich dieses Volk nicht verworfen habe, nicht vernichtet habe. Mose, ich bin ein gnädiger Gott. Und dann werden drei Dinge genannt, die Gott vergibt. Der die Schuld vergibt, der das Vergehen vergibt und die Sünde vergibt. Ist das nicht alles eins? Können wir das nicht alles in einen Topf werfen? Vergehen? Schuld? Sünde? Der Begriff Schuld wird in den unterschiedlichen Übersetzungen auch genannt Ungerechtigkeit und Missetat. Und das bedeutet im Ursprung den Weg des Herrn verdrehen. Also Gott sagt, geht auf meinen Wegen, haltet euch immer schön recht oder rechts, dann wird es euch gut gehen. Was will Gott schon sagen? Was hat er schon zu sagen? Wir gehen doch, wie wir wollen. Wenn Gott sagt, wir sollen seine Wege gehen, das könnte uns ja vielleicht gar nicht so gut gehen. Wir haben ja einen viel besseren Überblick. Wir gehen unsere Wege. Die Wege des Herrn verdrehen, das ist Schuld vor Gott. Vergehen sind Übertretungen, Rebellion gegen Gott. Das Volk Israel, so kennen wir es aus der Geschichte, aus den Büchern, die Mose geschrieben hat, durch die Richter hindurch, durch alle Geschichtsbücher, durch die Propheten. Das Volk Israel war in ständiger Rebellion gegen Gott. Es hat Gott in seinem Führungsanspruch, in seinem Königsrecht einfach negiert. Was willst du, Gott, denn von uns? Guck mal, die Bilder, die wir haben um uns herum, die Götzenbilder unserer Heidenvölker, die neben uns wohnen, sind da viel interessanter. Hier haben wir was vor Augen, hier haben wir was zum Anfassen. Und es scheint so, als wenn das überhaupt kein neuer Ausspruch ist. Ich glaube nur das, was ich sehe. Gott selbst, sagt Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und der Mensch, der Gott sieht, steht unter dem Urteil, dass er sterben muss. Gott, der Ewige, der Lebendige, lässt sich nicht mit Menschenaugen sehen. Was ist das denn für ein Gott, den wir nicht sehen können? Und darum hat Israel immer wieder von dem, was sie nicht sehen konnten, einfach weggesehen und das angeschaut, was um sie herum war. Sie haben gegen Gott rebelliert. Nicht nur oder nicht erst bei dem goldenen Kalb, schon auf dem ganzen Wüstenweg. Gott hat uns in die Wüste geführt, dass wir hungern müssen, dass wir verdursten müssen. Gott ist ein Gott, der ungerecht ist. Ach, wären wir doch bloß in Ägypten bei den Fleischtöpfen geblieben. Was will dein Gott von uns? Ja, das ist das Vergehen, der Frevel gegen Gott. Und die Sünde wird dann so beschrieben: Der Mensch erfüllt nicht die Bedingungen, die Gott gestellt hat. Der Mensch ist nicht in der Lage, weder zur damaligen Zeit noch zu unserer Zeit, weder ich und ich behaupte noch irgendein anderer Mensch, ist in der Lage, die Anforderungen Gottes zu erfüllen. Wenn wir hören, wie Jesus in der Bergpredigt jedes einzelne Gebot beleuchtet, wer wollte dann sagen, das geht mich alles nichts an, ich bin gut genug vor Gott? Nein, wir können die Forderungen Gottes nicht erfüllen. Und dennoch sagt Gott, ich bin ein gnädiger, barmherziger Gott. Ich habe Geduld mit diesem Volk und ich vergebe. Schon zu Moses Zeiten, ehe Jesus Christus überhaupt auf die Welt gekommen ist, spürbar, sichtbar als Mensch, hat Gott in der vorlaufenden Gnade vergeben. Gott hat diesem Volk Israel vergeben. Vergeben heißt, die Schuld wird nicht mehr angerechnet. Aber da steht ein ganz kleines Aber dabei. Die Schuld vergeben, die Sünde vergeben, die Auflehnung, die Rebellion gegen Gott vergeben, alles deckt Gott zu. Aber er lässt es nicht, wie haben wir gelesen? Nicht ungestraft. Der Mensch, er muss auch für seine Sache, in die er sich selbst hineinmanövriert hat, gerade stehen. Gott sagt, die Sünde kann ich vergeben, kann ich austilgen. Aber ungestraft kann Sünde nicht bleiben. Das hört sich für uns vielleicht etwas befremdend an. Aber es ist die reine Tatsache. Die Schuld, die Sünde kann nicht ungestraft bleiben. Und darum hat Gott gerade dem alten Volk Israel ja bis in die jüngste Vergangenheit hinein auch immer wieder für das Vergehen, für das Entfremden von Gott, für ich gehe meinen eigenen Wege, auch immer wieder Strafen auferlegt. Und der Prophet Jesaja berichtet davon, dass Gott einen König, einen Kyros senden wird, damit ist noch nicht Christus gemeint, im Propheten Jesaja, Kapitel 41, die Verse 8 bis 10 lauten so: Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden der hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich habe mit dir, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Dieses Wort des Propheten Jesaja trifft Israel in der Gefangenschaft. Wieder einmal eine Situation, wo Gott seinem Volk bewiesen hat, wenn ihr mir nicht gehorsam seid, da muss ich eben Erziehungsmaßnahmen einleiten. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. In dieser Gefangenschaft spürten sie einmal die Unterjochung Sie waren versklavt in Babylon. Und was einem Juden ganz unters Herz, unter die Haut geht, ist, die fremden Völker haben Israel damit verhöhnt. Was ist denn das für ein Gott, dem ihr dient? Er ist eine Schlappe. Wir haben euch besiegt. Euer Gott konnte euch nicht helfen. Er ist ja kein lebendiger Gott. Er ist nicht mehr als unsere Götter. So wurde Israel dafür verhöhnt, dass sie jetzt in der Gefangenschaft waren. Ich habe versucht, ich weiß es nicht, aber ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn mir jemand sagt, du willst sagen, dass Christus deine Sünde vergeben hat? Das gibt es ja gar nicht. Guck doch bloß an, was du alles so angestellt hast. Und guck doch bloß, wie Gott dein Leben führt, wenn das so ein Gott der Liebe wäre, wie du immer sagst. Dann könnte sowas gar nicht passieren. Wir, guck uns an, wir in der Welt, wir leben fröhlich in unseren Tag hinein, haben keine Belastung und was machst du? Ich denke mal schon, dass uns das nicht so einfach kalt lässt. Und so wenig hat es auch einen Juden kalt gelassen, wenn die Heidenvölker ihnen gesagt haben, euer Gott ist ein Versager. Er hat doch keine Macht. Wir haben euch und euren Gott besiegt. Wir sind es, die Herrscher dieser Welt. Euer Gott, was will der schon? Und dieses Lästern, dieses Verhöhnen im Ohr, auf der einen Seite vernehmen sie jetzt das Wort durch den Propheten, fürchte dich nicht, Israel. Ich habe dich erwählt. Ich habe Abraham berufen. Aus der Ferne habe ich ihn in das Land geführt, das ich ihm gegeben habe. Ich habe diesen Treuespruch gehalten. Ich bin es, der dich liebt. Und über die Leute, das habe ich jetzt nicht alles gelesen, das würde so lang wie hätten, über die Leute, die Israel so verhöhnt haben und so verlästert haben, hat Gott einen Kyros gesandt, einen Mederkönig, der die Babylonier geschlagen hat und Israel nach Hause geschickt hat. Gott benutzt auch Leute, die ihm nicht gehorsam sind, um sein Ziel zu erreichen. Die Meder und Perser haben Gott genauso wenig anerkannt wie die Babylonier. Und dennoch waren sie für die Babylonier das Strafgericht Gottes. Und sie haben dann den Israeliten ermöglicht, wieder in ihre Heimat zu gehen. Gott ist ein Gott, auch wenn wir es oft nicht so spüren. Der Psalmist sagt, er lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Das heißt, die Menschen müssen letztendlich doch das tun, ob sie an Gott glauben oder nicht. Sie müssen das tun, was Gott will. Gott benutzt auch die, die ihn ablehnen, die ihn vielleicht verfluchen, die ihn verspotten. Gott benutzt auch diese Menschen, um zu seinem Ziel zu kommen. Und das ist eine Schwierigkeit, auch für mich. Wenn ich so die Dinge dieser Welt sehe, die um uns herum geschehen, wenn ich so die Ungerechtigkeit erlebe, die an vielen Menschen geschieht, die Kriege, die Verfolgung, unsere Geschwister sind dafür ein berätes Beispiel. Sie sind nicht aus Jux und Dallerei aus ihrer Heimat gegangen. Es geht ums Leben. Es geht ums wirkliche Überleben. Und dann wirklich daran festzuhalten, dass Gott auch diese Geschehnisse in seiner Hand hält, das ist schon eine Herausforderung. Ich kann nicht sagen, das fällt mir so leicht, das ist alles so ganz normal und natürlich. Nein. Aber Gott will, dass wir ihm auch darin vertrauen, dass wir seine Wege nicht einfach umkehren und zu unseren Wegen machen. Und lasst mich schließen mit einem Spruch, ebenfalls auch aus Jesaja. Es ist wohl mit der bekannteste Spruch aus Jesaja. Jesaja 43, Vers 1. Ein Trostwort, das wir uns auch als gläubige Christen immer wieder zurufen, auch wenn es seinerzeit mal dem Volk Israel gesagt wurde, dürfen wir es trotzdem für uns auch so in Anspruch nehmen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nach allen Irrwegen kann Gott seinem Volk so einen Trostspruch geben. Und wir vergewaltigen das Wort überhaupt nicht, wenn wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Denn Jesus Christus ist es, der die Strafe, von der ich eingangs gesprochen habe, auf sich genommen hat. Er trug meine Strafe. Er trug unsere Strafe, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und darum gilt auch uns, wir sind Gottes Eigentum. Und ich denke, das ist ein Grund, bei all unseren verkehrten Wesen, bei all dem, was uns misslingt, doch darauf zu vertrauen, dass Gott uns liebt und hindurchträgt. Amen.